Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Die Gesellschafter, diegesellschafter.de, ein Projekt von der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und es geht hier munter weiter in der Serie von Interviews und Gesprächen über, ja, über die Gesellschaft, über Lebensentwürfe, auch über die Arbeit von Organisationen. Aber in der heutigen Ausgabe möchte ich mal mehr ins Philosophische eintauchen und ein bisschen mehr über die Metaebene diskutieren als um die konkrete Arbeit, denn manchmal muss man sich auch mit solchen Sachen auseinandersetzen, um den Blick für die Realität noch zu bekommen. Und ja, dazu begrüße ich sehr erfreut Matthias Greffrath. Hallo.
Hallo.
Sie sind ja wahrscheinlich auch so einiges gewesen im Leben, aber vor allem auch als Schriftsteller bekannt.
Na, Schriftsteller ist ein bisschen hochgegriffen, sagen wir mal eine bessere Form von Journalist.
Eine bessere Form von Journalist.
Da toben jetzt die Journalisten.
Ja, da toben sie. Dann geben wir ihm doch mal ordentlich was zu fressen. Ja, was muss man denn leisten, um sich da abzuheben?
Bessere Form ist ja einfach nur eine höhere Form von Faulheit. Das heißt, die harte Arbeit der Recherche, die überlässt man dann den anderen und man macht sich darüber ein paar Gedanken. Und das heißt dann, je nachdem, wie man schreibt, ist man dann eine Edelfeder, ein Essayist oder weiß der Geier was.
Eine Edelfeder.
Ja, das ist jetzt Jargon in der Branche. Nicht, dass ich das über mich selbst sage.
Das ist aber ein schöner Name. Ja, Anlass hier zusammenzukommen und das Gespräch zu suchen, war so ein bisschen der Hintergrund auch des Projektes von Die Gesellschafter. Dort wird die Frage gestellt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? So, was ja so ein bisschen das Metathema ist für alle Diskussionen, die dort laufen und laufen sollen. Und da stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, was ist möglich, was ist der Ausblick? Und das ist natürlich auch nichts Neues. Und es gibt da diesen schönen Begriff der Utopie, dieses Lebensentwurfes oder Gesellschaftsentwurfes. Über den möchten wir hier mal ein wenig sprechen. Und er hat ja seinen Ursprung in der Literatur. Das Ganze kommt aus einem Buch von Thomas Morus, genannt Utopia, Namensgeber sozusagen für diesen Begriff. Was ist das für ein Buch?
Naja, das Buch Utopia, ich hab jetzt gar nicht das genaue Erscheinungsdatum im Kopf. Um 1600, sagen wir mal, ist ein Buch, das, was in der Zeit davor, die nun sehr stark geprägt war noch von Religion und Glauben an ein Jenseits, ein Buch, was diesen Glauben an ein schönes Leben im Jenseits, die Erde ist ein Jammertal, da wird man geknechtet von den feudalen Herren und da ist Hunger herrscht und wilde Tiere toben in den Wäldern rum. Und deshalb die Paradiesvorstellungen, die nun sehr viel älter sind als das Buch Utopia. Und das Neue an dem Buch Utopia ist, dass etwa zu der Zeit, als das Jenseits ja so ein bisschen unter dem Angriff der Naturwissenschaft verschwindet, also Kopernikus hat ein Jahrhundert davor schon gesagt, das mit dem Himmel, wird problematisch, weil die Sonne im Mittelpunkt ist und nicht die Erde. Und das Firmament, das ist nicht so eine schöne bergende Hülle. Und darüber ist der Himmel, sondern das Ganze schwebt mehr oder weniger frei im Raum und das hat die Menschen damals sehr erschreckt. Und ein Jahrhundert später war es dann Galilei, der es dann mit dem Fernrohr nachgewiesen hat oder gezeigt hat, man konnte es also auch sehen. Und das war so ein Jahrhundert, denke ich, wo die Leute sehr stark ihre Weltanschauung umbauen mussten. Das war eine beängstigende Vorstellung, dass der liebe Gott, der auch der Strafende war, aber dass dieses Jenseits eben weg war. Und eine der Reaktionen darauf war eben, dass man das Jenseits auf die Erde verlegte. Sozusagen aus der zeitlichen Abfolge, erst hier, dann da, in ein geografisches Nebeneinander versetzt hat. Das heißt, das Reich, in dem ja Milch und Honig fließen, in dem alles in Ordnung ist, das war nun ein anderer Ort auf der Erde. Und
das heißt, die Erlösung kommt nicht erst nach dem Tod, sondern vielleicht dann doch schon mal während des Lebens
noch. Ja, die ist auf der Erde, man muss den Ort nur finden. Man muss den Ort nur finden und da gab es ja jetzt nicht nur, es gab nicht nur den Bacon, den Morus mit seinem Utopia, sondern es gab noch einen anderen, das war der kalabrische Mönch namens Campanella, Der hat auch so eine Insel gefunden. Irgendwo hinter Indien wurden die dann, das waren nun alles neue, unbekannte, spannende Gebiete. Da hat er diese Insel gefunden, erfunden. Und in diesen utopischen Gemeinwesen, meistens waren es eben Inseln, also schwer erreichbar, da war alles in Ordnung. Da herrschte Gerechtigkeit, da herrschte Überfluss, da waren die Menschen klug, weil Wissenschaft und Technik sie weiterbrachte und weil alle unterrichtet wurden. Also fantastisch finde ich bei Campanella zum Beispiel. Das heißt, ist die Sonnenstadt oder der Sonnenstaat, aber eben auch eine Insel. Gibt es ein fantastisches System der Volkserziehung, was schon anfängt bei den Kleinen. Also die Sonnenstadt hat 7 Mauern und aufs Innere der Mauern ist dann alles gemalt, von den mathematischen Formeln über die Geografie bis zu den großen Mythen der Griechen in Bildern, sodass die Kleinen, wenn sie spielen gehen oder an der Hand ihrer Mutter da langlaufen, im Grunde alles schon mit der Muttermilch oder beim Spazierengehen das aufsaugen, was sie brauchen.
Frühkindliche Bildung.
Ja, das also ist so ein bisschen Montessori-mäßig ist das alles sehr modern. Mhm. Also die Merkmale sind erstens, es herrscht irgendeine Art von Demokratie. Das sind natürlich alles auch Schriften, Fantasien, die zeitgebunden sind. Also der Gedanke der Demokratie bei Morus sehr stark irgendwie englisch geprägt. Das heißt, die das Sagen haben, werden direkt gewählt, werden auch wieder abgewählt. Also basisdemokratisch, angelsächsisch. Bei Campanella sehr stark die Hierarchie, der war nun Mönch der katholischen Kirche. Also da gibt es schon die Oberen, aber die sind natürlich gerecht.
Auch nochmal eine Utopie für sich.
Und jede Utopie, ja. Und jede Utopie hat natürlich, bei Campanella ist das Entscheidende, kommen wir vielleicht auch noch drauf, dass es eben der Sonnenstaat ist. Das heißt, dass der christliche Gott ersetzt wird im Grunde durch die Sonne als den Obergott, unter dem dann alle Religionen sich friedlich versammeln können. In unserer Zeit, wo wir jetzt am Übergang sind zur solaren Weltgesellschaft, eine irgendwie schon auch aktuelle Erinnerung. Was ich sagen wollte, zeitgebundene Utopien, das heißt so Zeiterscheinungen wie Sklaverei oder die Stellung der Frauen und so weiter, das hat natürlich alles so ein bisschen noch die Eierschalen des 16. Jahrhunderts am Kopf. Aber es ist im Grunde ein Versuch, eine ideale Welt sich vorzustellen, so wie man sich früher das Paradies oder das Schlaraffenland vorstellte, als eine, die auf diesem Globus zu erreichen ist. Zunächst mal geografisch zu erreichen ist. Und der Witz ist dann, dass diese, ja, man könnte sagen, staatsphilosophischen Fantasien, literarischen Fantasien, dass die dann in den nächsten 2-3 Jahrhunderten sehr inspirierend waren, zum Beispiel für die Leute, die das Naturrecht erfunden haben, die also Gerechtigkeitsvorstellungen, Vorstellungen von Staat, Verwaltung, Demokratie, Gleichheit, Brüderlichkeit in so rationalistische, das heißt vernünftige Konstruktionen gegossen haben, aufgeschrieben haben und dann mit diesem Naturrecht gegen die Ungleichheiten des Feudalismus, gegen die Gottesähnlichkeit des Königs, was die Salbung sozusagen der weltlichen Herrschaft durch die Kirche war, angerannt sind. Das heißt, diese Utopien waren im Grunde so ein fantastischer Vorlauf für die Aufklärung.
Jetzt waren das ja, also Utopia ist ja eine Insel, ein Inselstaat. Ja. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist jetzt dieser Sonnenstaat von Campanella.
Auch eine Insel.
7 Mauern.
Ja.
Und auch noch eine Insel.
Auch eine Insel, ja.
Und auch noch Mauern.
Ja, dazu. Feinde gibt es natürlich auch noch. Also man ist ja nicht unrealistisch mit den Utopien, ne?
Ja, das heißt, es ist schon extrem notwendig, sich quasi, um seine Utopie ausleben zu können, ja, sich einzumauern.
Ja, man muss ja irgendwo, das ist wie was Aufräumen in der Kinderstube.
Also es sind auf jeden Fall keine Utopien, die jetzt versuchen, eine Lösung für alle. So dieses, ich sitze im Café und habe den genialen Einfall, wie jetzt alle in Zukunft miteinander gut auskommen
werden. Ja, nee, dann kommt man ja so ins Unendliche, wenn man dann eine psychosozial-polito-wissenschaftliche Weltrevolution sich ausdenken müsste. Die müsste auch noch auf einen Schlag passieren, damit die bösen Feinde alle weg sind. Das sind dann eher, denke ich mal, paranoide Projektionen. Also da landet man irgendwie im Wahnsinn. Nein, es ist der Versuch zu zeigen, dass wenn sich, was weiß ich, 500, 5000, 50.000 Leute, das sind doch immer sehr relativ kleine und begrenzte Gemeinwesen, dass es möglich ist, dass Menschen in Frieden miteinander leben, dass Menschen in Verhältnissen leben, die Gleichheit herstellen, dass es möglich ist, Wissenschaft und Technik so anzuwenden, dass das, finde ich, ist bei Campanella ganz deutlich oder auch bei Morus. Der dritte im Bunde ist Bacon, der ja Naturwissenschaftler war. Der hat ein Buch geschrieben, was auch eine Utopie ist. Nova Atlantis, das neue Atlantis, also auch wieder eine Insel irgendwo. Und Bacon setzt nur sehr stark auf die Naturwissenschaft. Also der erfindet im Grunde im Vorhinein schon das Telefon, wie Leonardo auch zu der Zeit das Telefon, das Unterseeboot, künstliche Pflanzen, Gentechnik. Das ist da alles schon als Fantasie vorgedacht, Jahrhunderte bevor man überhaupt technisch in der Lage war, solche Sachen zu machen. Also Befreiung durch Wissenschaft führt dazu, dass in all diesen drei jetzt, also Utopia, Nova Atlantis und die Sonnenstadt, die Menschen nur noch 4 Stunden am Tag arbeiten. Bei Campanella sind es 4, bei den anderen weiß ich jetzt nicht so genau. Und sehr viel Zeit haben, das zu tun, wofür der ganze Kram Arbeit und Wissenschaft eigentlich mal gedacht wurde von den utopischen Vordenkern. Nämlich, dass man viel, 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 viel Zeit hat, um das zu tun, was das Leben eigentlich ausmacht. Das heißt, sich zu bilden, miteinander zu spielen, sich um die kranken Eltern zu kümmern, viel Zeit für die Liebe zu haben. Da gibt es dann auch so ein paar Kapitelchen, die ganz interessant sind. Mhm. Ja, also Campanella zum Beispiel, ich meine, da schlägt die Utopie natürlich manchmal in so einen kleinen Vernunftwahn auch um. Also Campanella macht sich sehr lange Gedanken über sehr viele Seiten, wie man den richtigen Mann und die richtige Frau zusammenkriegt. Heute machen wir das am Computer mit Parship, also kann man jedenfalls. Und der sagt, also eine wunderbare Stelle, wo er sagt, also man muss diese durchgeistigten Intellektuellen, die muss man mit feurigen Frauen zusammenbringen. Und die groben, also sagen wir mal, die Schlachterseelen, die müssen Frauen haben, die so ein bisschen kultivieren und so weiter. Und da sucht man also die Frauen, der weise Herrscher sucht dann die Frauen aus und die Männer.
Das geht so ein bisschen davon aus, dass es auch keine andere Art Frauen gibt.
Ja. Und dann werden die Sternbilder verglichen, ob die zueinander passen. Und dann werden sie also zu einer bestimmten Position des Mondes, werden die dann sozusagen, macht man die Türen auf und dann geht's los. Und dann werden kräftige und kluge Kinder gezeugt. Was ja in einer fast einer sehr humoristischen Form im Grunde etwas ist, was weiß ich, wir jetzt mit Gendiagnose und allen möglichen anderen Geschichten auch machen. Zwischendurch bei den Nazis haben wir mal auf eine üble Weise auch versucht, Menschenzüchtung zu betreiben. Also man kann diese Dinger nicht eins zu eins nach heute übersetzen, aber was ihnen allen gemeinsam ist, ist Demokratie, Fortschritt durch Wissenschaft und
Bildung.
Frieden, Bildung,
Gleichberechtigung,
Gleichheit, ja.
Und aber trotzdem gab es noch Sklaverei auf der Insel Utopia.
Auf der Insel Utopia selbst gab es, bei Utopia gab es Sklaverei.
Das heißt, es gab schon
bei Campanella
noch Leute, die sozusagen nicht Teil des Gemeinwesens waren.
Das Gemeinwesen war ja nicht universell, sondern es gab irgendwo anders noch andere Gemeinwesen und dies waren dann im Zweifelsfall die Bösen. Also man führt noch Krieg und wenn man Krieg führt, dann macht man Gefangene, wobei man sagen muss, dass natürlich Sklaverei historisch gesehen auch schon wieder ein Fortschritt war gegenüber, wir bringen sie mal alle um.
wir blicken in ferne Zeiten.
Ja, also ich meine, das muss man ja auch sagen. Es ist aufs Ganze gesehen ein bisschen weniger.
Spielt da auch Kunst eine Rolle?
Ja, alle werden.
Wenn man so viel Zeit hat und sich so viel bildet, dann.
Alle werden Künstler, alle haben Zeit zu singen, Theateraufführungen zu machen, zu malen und sonst was. Also das ist das, was gesagt wird, damit notwendige Arbeitszeit reduzieren, wenn alle alles haben. Wobei
gibt's denn dann
nicht nur die Leute, sondern ich glaube, also bis vor 50, 60 Jahren konnte sich ja keiner vorstellen, dass das Maß dessen, was man haben will, gegen unendlich tendiert. Also ich meine, Auto für alle konnten sich sowieso noch nicht vorstellen, weil es nicht da war. Aber auch vor 50, 60 Jahren, wenn ich so an den letzten Utopisten denke, John Maynard Keynes, der auch mal über Utopie was gesagt hat, die konnten sich auch noch nicht vorstellen, dass bei uns eben es zum normalen Lebensstandard gehört, dass man, was weiß ich, in jedem Haushalt eine Heimzapfanlage hat irgendwann und einen Digitalschirm in jedem Raum und Hakelfeucht in 6 Geschmackssorten oder was der Teufel was. Ja. Also das waren
die
auch
Maßlosigkeit,
sie waren des Konsums. Auch,
ja, sie waren da, auch
Freiheit hat was mit Askese zu tun.
Gab es denn da sozusagen auch war dieser freie Handel oder der freie Konsum oder der freie Markt in dem Sinne auch ein Teil dieses utopischen Bildes?
Naja,
oder ist es
in sich waren sie kommunistische Gemeinschaften, so wie man sich einen Kibbutz vorstellen kann.
Also, das heißt, allen gehört alles.
Allen gehört alles. Alle machen Kopfarbeit und Handarbeit. Es gibt natürlich welche, die ein bisschen spezialisierter sind. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, bei Bacon rotieren auch die Berufe. Also da ist diese Marx'sche Utopie von morgens Jäger, abends Fischer und zwischendurch kritischer Kritiker, dass man nicht auf einen Beruf festgenagelt wird, das spielt schon eine Rolle. Handel, ja, natürlich mit den anderen Gemeinwesen. Also das, so weit ist das da nicht ausfantasiert worden, dass die haben sich jetzt keine Gedanken gemacht. Also dann haben wir hier Utopia und hier die Sonnenstadt und wie, in welchen Beziehungen stehen die nun zueinander? Also es war ein Modell, an dem man sich orientieren konnte, an dem sich dann auch viele orientiert haben, so unter den utopischen Sozialisten der nächsten Jahrhunderte.
Das, kann man sagen, dass sozusagen dieses Utopia dann quasi schon so eine Abhausvorlage war für die Entwicklung von sozialistischen Ideen?
Naja,
hat das an sich nichts miteinander zu tun?
Na, auf jeden Fall. Also es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, von wem die Formel stammt, von Engels wahrscheinlich, dass der Marxismus dann als der Gipfel des Nonplusultra der Befreiungstheorien aus drei Quellen geschöpft hat. Das eine ist die englische Technologie, also die englische Ökonomie. Das zweite war die deutsche Philosophie, die sozusagen immer die Einheit der Menschen denkt. Um es zwar ganz grob zu sagen, das dritte war der utopische Sozialismus. Und Campanella und Morus sind zwei Autoren, auf die sich, also bis hin in die deutsche Sozialdemokratie in ihrer Gründungsphase, sehr viele Autoren dann bezogen haben und haben gesagt, es ist so, im Grunde seit Gott tot ist, hat die Menschheit die Aufgabe, um es mal etwas pathetisch zu sagen, das Leben auf der Erde ein bisschen angenehmer zu machen oder paradiesisch zu machen. So hat man ja im 19. Jahrhundert noch gedacht. Und da waren diese Autoren die ersten. Und es ist auch kein Zufall, so haben wir ja angefangen, es ist kein Zufall, dass die genau etwa um 1600 geschrieben haben.
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also Utopia ist 1516 angeblich schon erschienen.
Das war das erste, ja. Mhm. Also im Grunde 24 Jahre nach der Entdeckung Amerikas. Deshalb auch dieser Inselcharakter in diesen Sachen, nicht? Die sind ja auch oft losgezogen nach Amerika, um da die paradiesischen Zustände zu finden, haben es dann leider kaputt gemacht. Aber es gibt ja auch in diesem Jahrhundert eine ganze Blüte von Literatur, die sich mit den edlen Wilden beschäftigt und sagt, die machen das, die haben zwar auch Menschenopfer und sowas, aber im Grunde geht's da viel, viel herrschaftsfreier und viel natürlicher, nackter, ungehemmter zu als bei uns im kalten Norden. Also da sind diese drei Utopien fallen da nur raus. Und Campanella ist ungefähr ein Jahrhundert später. Also das geht so über drei Generationen. Die erste Blüte dieser Literatur wird dann aufgegriffen im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert. Es gibt immer wieder Autoren, die utopische Zustände konstruieren. Es gibt dann auch im 19. Jahrhundert, Robert Owen, ein utopischer Sozialist in England, auf den sich Marx auch sehr beziehen wird. Robert Owen, ein Fabrikant und Philanthrop, der irgendwann gemerkt hat, also mit meiner Philanthropie kann ich die Barbarei des Kapitalismus nicht überwinden. Also hat er eine Truppe von Jüngern um sich versammelt und sind nach Amerika gegangen und haben da, ich weiß nicht, das hieß dann irgendwie auch New Virginia oder ich erinnere mich jetzt nicht genau, haben dann so Kolonien gegründet, in denen sie versucht haben, kommunistisch gleich egalitär zu leben. Und diese Versuche, diese kleinen Inseln im Meer des kapitalistischen Umfelds oder Wahnsinns, die haben auch immer nur so ein, zwei, drei Jahrzehnte gehalten. Und dann ist der alte Adam wieder stärker geworden und dann hatten sie wieder Herrschaftsverhältnisse und haben sich verkracht. Wie das bei den Sekten, ja.
Hat das auch was mit den...
Ohnehin ganz gute Tradition halt.
Mir fallen ja jetzt so an USA und ihre Experimente, fallen mir diese Amish... People ein,
ja, die sind
aber jetzt nicht Teil davon.
Nein, die haben es direkt aus der Bibel geholt. Ich meine, man kann natürlich auch diese ganzen Gleichheitsvorstellungen, Brüderlichkeit, sich abschirmen gegen das Böse, das kann man natürlich auch aus der Bibel holen, so dass in Amerika aber sehr viele dieser insulären Versuche, Gesellschaft, Gemeinschaft zu bauen, sozusagen fundamentalistische Bibelleute sind. Was
Was vor allem daran lag, dass ja so viele auch in die USA geflohen oder gesiedelt sind, um ihre Religion ausüben zu können, die sie so in Europa nicht mehr ohne Probleme machen können. Bei diesen ganzen utopischen Bildern, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Bildung und dann eben auch Technik und sozusagen das Sinnbild mit Technik zur Befreiung auch des Menschen, mündet ja, um jetzt gleich mal so das andere Ende anzusprechen, im Prinzip ja auch in den Bereich der Science Fiction. Mhm. Wenn man jetzt, keine Ahnung, Jules Verne natürlich als früher Vertreter, aber auch viele andere Science Fiction haben ja auch immer so dieses Bild von, was weiß ich, die Inseln dann wiederum im Meer oder
schwimmende Inseln
oder unter Wasser oder halt dann fremde Planeten wieder ganz woanders, wo dann eben auch so Idealzustände sind und alles fliegt und alles ist sauber und alles ist rein. Mhm. Wie ist denn da so die Wechselwirkung? Ich meine, bei der Science Fiction wird immer gerne unterstellt, dass sie sozusagen ja unsere unmittelbare Zukunft hervorsagt, damit man weiß, was man als nächstes bauen muss.
Naja, ich meine, technisch, wenn man nur die Technik betrachtet, haben die ja alle ziemlich präzise fantasiert. Also angefangen von Leonardo oder eben auch, wenn man an die frühen Utopisten denkt, Bacon, habe ich ja schon gesagt, was da alles schon vorgedacht wurde.
Ja.
Im Grunde.
Auch Reise zum Mond.
Im Grunde gibt es relativ wenig, was wir erfunden haben in den letzten 150 Jahren, was die noch nicht gedacht haben.
Ja, Zeitreise also so ist noch nicht so.
Na, Jules Verne hat die Zeitreise auch vorausgedacht.
Ja, aber ist noch nicht gebaut worden.
Wird auch vielleicht nicht gebaut werden können, würde ich jetzt mal sagen.
Naja, denken wir jetzt.
Ja, aber sagen wir mal, alle Apparate, mit denen wir uns umgeben, alle großen Projekte, die wir verwirklicht haben, ich würde mal die Behauptung aufstellen, kann man ja nachprüfen, oder wer uns hört, kann das mal nachprüfen. Ich glaube, da ist nichts dabei, was nicht in irgendeiner groben, rudimentären Anfangsform schon mal seit 1600 seit immer wieder vorgedacht worden ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es gibt natürlich dann die rein technologischen Utopisten, die sich einfach berauschen an diesem, an den Möglichkeiten, die der Mensch hat, seine Organe ins Unendliche zu erweitern.
Also auch so ein bisschen das Individuelle eigentlich.
Fernsehen, Fernhören. Ja, und das ist eben sehr oft und bei Jules Verne, glaube ich, sehr typisch eingebunden in eine Gesellschaft, die im Prinzip eigentlich genauso ist wie die bürgerliche Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Also deshalb stehen ja da auch in den russischen Mondraketen standen sie auch. Stehen da die Sofas mit Trotteln rum und die Leute sitzen da ganz gemütlich und rauchen Pfeife. Also das ist alles immer einerseits vorausgedacht und andererseits bleibt es in den Grenzen dessen, was die Leute sonst so erfahren. Weswegen ja auch, soweit ich sehe, in der Science Fiction, aber da wissen Sie vielleicht mehr als ich, zum Beispiel im Verhältnis der Männer zu den Frauen letztlich dieselben Konflikte eine Rolle spielen oder auch dieselben Lüste eine Rolle spielen, wie bei uns und wie vor 2000 Jahren. Also da ändert sich nicht viel. Und die sozialistischen technologischen Utopien, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben den technischen Fortschritt auf irgendeine Weise sehr stark koppeln oder in Dienst stellen der Herstellung von Gleichheit und Gerechtigkeit. Und das gipfelt dann eben in Marx, der sagt, also das war ja ganz schön mit den Utopisten, die haben uns mal vorgedacht, die haben die Idee der Gleichheit und der Brüderlichkeit vor allen Dingen. Die haben auch zum Teil sehr progressive Sachen über das Verhältnis von Männern und Frauen gedacht, wie bei der französische Utopist Fourier, den ich nur sehr interessant finde, weil der hat auch so inselartige Produktionsgemeinschaften vorausgedacht, im Grunde so Produktionskommunen, Phalanstères hießen die bei ihm.
Von welchem Zeitraum reden wir denn?
Wir reden jetzt von der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Mhm. Also schon nach der Revolution?
Schon nach der Französischen Revolution, ja, wir haben vorgegriffen, da müssen wir gleich nochmal zurück vielleicht. Also wo dann bis ins Einzelne ausgedacht wird, wie man die ideale Gesellschaft organisiert. Also was ich immer ganz lustig finde bei Fourier, der geht davon aus, dass die Menschen sehr verschieden sind. Es gibt also ordentliche und welche, die wissenschaftlich gerne denken. Es gibt aber auch Schmutzfinken. Und er hat nun sein gesellschaftliches System so perfektioniert, dass für jeden in der Gesellschaft ein Platz ist, der zu seinen Neigungen passt. Also die Schmutzfinken finden zum Beispiel ihr Glück gleich bezahlt mit den Wissenschaftlern in der Müllabfuhr. Und Marx, wir gehen gleich nochmal zurück vielleicht, Marx hat dann gesagt, also die Utopisten, die geben uns den Impuls zur Herstellung einer besseren, einer anderen, einer gerechteren Gesellschaft. Aber ihr Fehler ist, dass sie das alles sozusagen bis in die letzte Perfektion sich schon ausdenken, weil eben Literatur, aber so läuft's nicht, weil Geschichte ist dann doch ein Prozess mit einem relativ offenen Horizont. Und wie das dann aussehen wird im Kommunismus, das sind ja alles Kommunisten, die Utopisten, wie das dann aussehen wird im Kommunismus, das müssen die Leute, die es machen, dann vielleicht doch eher besser selber entscheiden.
Welche Rolle spielt denn die Französische Revolution in dem? Ich meine, gerade in den Wirren der Französischen Revolution gab es da ja auch nochmal verschiedene Ansätze. Also ich meine, abgesehen von der Grundaussage der Revolution, die ja auch heute noch hochgehalten wird, zumindest theoretisch, der Gleichheit und Brüderlichkeit und so weiter, gab es zum Beispiel diesen Fall der Bildung der Pariser Kommune.
Das war nun später.
War das später? War das nicht in der Folge dessen?
Die Pariser Kommune war nach dem Krieg 70-71.
Ah ja, stimmt.
Aber Französische Revolution ist interessant, weil ich habe ja vorhin gesagt, die Utopien standen sozusagen am Anfang der Aufklärung. Vielleicht kann man sagen, Utopien, literarische Utopien als ausfantasierte Form einer glücklichen Gesellschaft entstehen immer dann, wenn die Welt sich gerade politisch nicht so doll bewegt. Also zum Beispiel in dem Jahrhundert vor der Französischen Revolution, also im 18. Jahrhundert, Französische Revolution 1789, gibt es nicht so sehr viele utopische Schriftsteller, weil die Grundideen aus den Utopien im Grunde eingeflossen sind in die politische Bewegung. Das heißt, die Idee der Gleichheit wird dann bei Rousseau nicht als utopische, sondern als philosophisch vernünftig begründete Forderung gestellt. Da werden dann philosophische Systeme ausgearbeitet, in denen begründet wird, warum es möglich ist, warum es nötig ist und so weiter. Oder die Ideen der Versöhnung mit der Natur spielen in der französischen Aufklärung bei Diderot beispielsweise eine Rolle. Also da ist man, wenn man jetzt die Herrschaft direkt attackiert, wie Rousseau, Diderot, Voltaire, dann hat man es eigentlich nicht mehr nötig, sich jetzt zurückzuziehen und schöne Träume auszufantasieren, sondern dann ist man als Philosoph, als Schriftsteller im Angriff. Das waren dann diese sogenannten Enzyklopädisten, die zwar auch meinten, dass man die Menschheit durch Bildung bessern könnte oder dass Bildung vor allen Dingen eine wichtige Waffe ist gegen die Ideologien, gegen die Märchen der Kirche, gegen die Märchen, die die Herrschaft legitimierten. Und die Utopien kommen dann komischerweise erst wieder auf, nachdem die Französische Revolution, tja, das ist jetzt eine Ansichtssache, sagen wir mal so, zum Teil gelungen ist und zum Teil gescheitert ist. Gelungen ist, dass die Idee von Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit in der Welt waren. Die sind auch nicht mehr als Ideen aus der Welt zu schaffen und entwickeln dann doch gelegentlich ihre Kraft. Aber die Gleichheit, die hergestellt wurde, ist, das war eben die formelle bürgerliche Gleichheit, von der dann ein Sozialist irgendwann mal sagte, das ist die Gleichheit, die es dem Armen und dem Reichen gleichermaßen gestattet, unter den Brücken zu schlafen in Paris. Also eine Gleichheit, die keine soziale Gleichheit ist, die keine ökonomische Gleichheit ist. Und dann fing eben als Reaktion auf diese halbe Verwirklichung der utopischen Menschheitsideen in der Französischen Revolution, dann kamen wieder die Utopien auf, die dann meistens Utopien der Arbeit waren. Also Mercier war einer, Fourier, da mein Liebling, Leute, die sich, und Owen eben, die sich überlegt haben, wie kann man die Arbeit in Gesellschaft so organisieren, dass sie Gleichheit möglich macht. Also da kommen dann wieder die Utopien, die sind dann wieder am Anfang der modernen Arbeiterbewegung, die so Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt. Und da geben die Utopien dann wieder einen Impuls. Aber das ist ja oft auch im Leben so, dass man, bevor man sich in die harte Philosophie oder in die Theorie macht, liest man erstmal Kinderbücher. Und so gesehen kann man sagen, die Utopien sind die Kinderbücher für Erwachsene der Befreiungstheorie.
Also mehr Society Fiction als
Science Fiction. Aber Society auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die reine Science Fiction, ich weiß gar nicht, wann die so mit Jules Verne vielleicht entstanden ist, die sich sozusagen nur an den technischen Möglichkeiten berauscht, die ist im Wesentlichen dann, glaube ich, ein Kind des 20. Jahrhunderts. Wo dann halt sehr viele Denker gesagt haben, also in einer Gesellschaft kann man nicht mehr sehr viel ändern. Aber
die Dampfmaschine hat sich einfach alle verrückt gemacht.
Technischen Fortschritt wird es immer weitergeben, ja.
Ja. Was ja auch soweit gestimmt hat bisher. So.
Ja.
Beschleunigung, die wir dann erfahren haben, denke ich mal, dürfte auch einige der Science-Fiction-Schreiber der ersten Stunde noch, im Nachhinein, wenn sie denn noch leben würden, sehr überraschen.
Ja, denke ich, wenn man heute utopisch denken wollte, dann würde man wahrscheinlich eher über Entschleunigung nachdenken. Und dann landet man natürlich auch wieder bei Inseln. Dann landet man bei irgendwelchen Ideen von Landkommunen. Das fing ja auch an, nachdem der große Anlauf, jetzt springen wir nochmal wieder in der Zeit, ein Jahrhundert, nachdem der große Anlauf von 68, der zum Teil ja doch illusionäre Vorstellungen von Revolutionierbarkeit dieser Gesellschaft hatte, nachdem das gescheitert war, oder auch in Amerika, sind ja sehr viele dann eben aufs Land gezogen und haben Utopien, wenn man jetzt das nochmal wörtlich nimmt, Unorte, also Orte außerhalb, innerhalb, aber außerhalb der Gesellschaft geschaffen und versucht, diesen Traum von solidarischem Leben, aber auch von naturnahem Leben oder auch von nicht beschleunigtem Leben, von Leben in einem Tempo, was den Menschen zuträglich ist, zu verwirklichen. Das waren dann schon wieder auch realisierte Utopien, die für die, die an ihnen beteiligt sind, mit Sicherheit sehr befriedigend sind, die auch nach außen ausstrahlen, aber natürlich nicht die Kraft haben, die Gesellschaft zu verändern.
Ich meine, wenn man es mal positiv bewerten möchte, könnte man sagen, so eine Revolution oder so ein Versuch, eine fundamentale Änderung einer Gesellschaftsstruktur herbeizuführen, kommt einerseits regelmäßig, andererseits ist es immer so ein, man will jetzt mal 5 Schritte vor, so, aber im nächsten Moment stellt man fest, dass man aber wieder 4 Schritte zurückgeworfen wird. Aber dieser eine kleine Schritt ist in gewisser Hinsicht gemacht, und wenn es eben auch nur eine neue Idee ist, die erstmal wieder verfängt.
Würde ich so sagen. Also man kann es so sagen. Wenn man es so sagt, dann verliert man so ein bisschen den Pessimismus beim Blick auf die Geschichte, dass man sagen kann, also ich meine, 5 Schritte nach vorn und 4 zurück ist immerhin einen nach vorn. Und wenn man die letzten 3-4 Jahrhunderte, wenn man nur aufs 20. Jahrhundert blickt, ist da unheimlich viel Mist passiert und große Katastrophen. Aber es sind gerade in diesem Bereich, um den sich die Utopisten auch immer wieder gekümmert haben, nämlich das Verhältnis der Menschen zueinander, Mann, Frau, erwachsene Kinder, sind im 20. Jahrhundert, denke ich, zumindest hier in Europa, 2 Revolutionen passiert, die einfach nicht mehr zurückzunehmen sind und die, glaube ich, das Leben sehr verändert haben. Das eine ist Frauen, Gleichberechtigung. Okay, also es wird noch nicht überall der gleiche Lohn bezahlt, aber im Prinzip kann da niemand mehr gegen an. Und das andere ist, wir betrachten Kinder nicht mehr als kleine, illiterate, sprachlose Idioten, sondern als kleine Menschen von Anfang an. Das sind 2 pädagogische, also bei den Kindern pädagogisch und beim anderen feministisch, 2 Revolutionen, die von den Utopisten auch immer vorgedacht worden sind, wo man sagen kann, das ist jetzt aber hier sozusagen allgemeine Meinung geworden. Schlägt keiner mehr Kinder. Und wenn er sie schlägt, dann ist er irgendwie außerhalb der Gesellschaft. Also es geht voran. Das ist das eine, was man aus den Utopien mitnehmen kann. Und das andere, würde ich sagen, im Grunde sind sie wie Kunst, wirken sie wie Kunst. Also Joseph Beuys hat ja dieses Wort der sozialen Skulptur mal geprägt und hat gesagt, man macht nicht nur Kunst und stellt da irgendwie eine Statue hin, sondern man kann auch soziale Verhältnisse wie ein Kunstwerk gestalten, und das strahlt dann auch aus. Und all diese utopischen Versuche, ob das nun die Kibbutzim in Israel waren oder die Landkommunen in Amerika oder irgendwelche Künstlerkommunen, wenn man denkt, Künstlergemeinschaften wie in Worpswede, das waren ja auch so kleine Inseln oder so im 20. Jahrhundert, das waren immer Versuche, das bessere Leben, das gute Leben, das gerechte Leben mal zu realisieren und damit auszustrahlen in die Gesellschaft. Und das wirkt im Grunde so wie Kunst, so wie die große Kunst uns das gelegentlich auch sagt, dass es eigentlich alles anders zugehen müsste, als es zugeht.
Wer hat denn jetzt eigentlich so die realen gesellschaftlichen Utopien dann auch vorangebracht? Ich meine, jetzt kann man ja feststellen, haben wir auch schon gesagt, so die großen Utopisten, das waren im Prinzip alles Sozialisten oder Kommunisten, also die generell so dieser Idee der Gleichheit, des allgemeinen Eigentums und nicht des privaten Eigentums verfolgen. So, dann hatten wir im 20. Jahrhundert eben diese große Konfrontation des Westens und des Ostens, nicht? Da hatte der Osten dann wieder so ja, seine Insel gebaut, auch mit Mauern drumherum, nicht überall, aber immerhin, es gab so ein paar. Man hatte schon so das Gefühl, man müsste sich eben jetzt mal abschotten, damit man hier seine ideale Welt machen kann. Hat nicht so wunderbar funktioniert, kann man sagen. Hat sicherlich den einen oder anderen Aspekt gehabt, wo man dem Ideal näher gekommen ist als dem Westen. Trotz alledem hat es sich einfach de facto als nicht überlebensfähig gezeigt, zumindest in der konkreten Form. Was kann man denn daraus lernen? Kann man da überhaupt was draus lernen?
Wollen Sie noch 10 Stunden mit mir weiterreden? Aber,
gerne.
Gerne. Also das eine ist, ich versuche es mal auseinanderzunehmen. Das eine ist, und dann auf die Frage, die eigentliche Frage, die Sie gestellt haben, ist ja, wer hat denn nun den Fortschritt, das bisschen oder das viele, halb voll oder halb leer, je nachdem, wie man aufs Wasserglas blickt, wer hat das gebracht? Also der Sowjetkommunismus, da kriegt man ja die Tränen in die Augen, wenn man die Anfänge anguckt, was da anfing. Man muss sich vorstellen, eine Gesellschaft mit, was weiß ich, 80% Analphabeten, die im Dreck lebten, die Bauern furchtbaren Herrschaftsverhältnissen, Auspeitschung, Verbannung nach Sibirien. Also sozusagen das despotischste Regime, was es überhaupt gab. Und dann gab es innerhalb von dieser Gesellschaft, gab es dann einerseits so ein bisschen Technik und Wissenschaft und Anschluss an die westlichen Ökonomien und andererseits eben den kommunistischen Aufstand dann. Ich verkürze das jetzt mal sehr. Und wenn man da guckt, was da an utopischer Literatur zum Beispiel so in den Jahren 1910 bis 1923, 24 noch entstanden ist, wo sehr viele Künstler und Intellektuelle sich Gedanken gemacht haben über die ideale Erziehung, über den Flug zum Mond, über die Erweiterung der menschlichen Möglichkeiten. Also es gibt sehr schöne Stellen zum Beispiel in den Schriften von Trotzki, wo man sagen kann, das ist im Grunde nochmal dasselbe, was in der Französischen Revolution der Philosoph Condorcet gedacht hat, nämlich dass der Fortschritt der Menschen in einem humanistischen Sinne gedacht tendenziell unendlich ist, dass wir nicht nur immer klüger und immer weiser, sondern auch immer gesünder werden können und tendenziell sogar unsterblich. Also dass man die menschliche Triebstruktur doch auf Klugheit, Friedlichkeit und sonst was durch Erziehung umbauen könnte. Und da muss man sagen, in den ersten Jahren der russischen Revolution ist da ja auch sehr vieles passiert, bis dann in den stalinistischen Jahren und unter dem in der weltpolitischen Konstellation hier der Westen, da der Osten, ich meine Amerika, Deutschland, England, Frankreich, all die großen kapitalistischen Nationen wollten natürlich, dass dieses oder die Herrschenden in diesen Situationen, in diesen Ländern, um es mal einfach zu sagen, wollten natürlich dieses kommunistische Experiment sozusagen verhindern, dass es übergreift auf ihre Länder. Also das war dann die Zeiten des zweimal kalten und einmal heißen Krieges. Also durch diese Eininselung ist natürlich die stalinistische Diktatur in ihren extremen Formen dann möglich geworden. Insofern muss man sagen, die Utopie in einem Land ist immer gefährdet und die Utopie ohne Demokratie ist auch immer gefährdet. Und es gibt 1000 Gründe dafür, die legitimieren sollen, warum die Demokratie in der Sowjetunion nicht geklappt hat. Ich denke, diese Legitimationen sind alle einerseits aus der Zeit her entstanden und andererseits zeigen sie, man kann den Fortschritt, die Utopie, den Sozialismus, die Gleichheit, den Kommunismus nur herstellen, wenn die Menschen mitmachen. Das heißt, wenn es Bewegungen sind und Umgestaltungen der Gesellschaft, die von allen getragen werden. Und insofern würde ich sagen, das, was wir an Fortschritt haben und erreicht haben seit der Französischen Revolution, ist im Wesentlichen, und das schmerzt einen ja, weil sie im Augenblick so wenig davon ausstrahlt, ist im Wesentlichen der Arbeiterbewegung und ihrem sozialdemokratischen Flügel zu verdanken. Weil die sich nicht verrannt haben in den Versuch, 5 Schritte auf einmal zu machen und dann dafür zu sorgen, mit diktatorischer Gewalt, dass es keinen Schritt mehr wieder zurückgeht.
Sozusagen Softkommunismus.
Ich sag mal, sag das nicht gerne, weil die Sozialdemokratie andererseits schlimme Kompromisse gemacht hat, angefangen davon, dass sie den Ersten Weltkrieg mit beschlossen haben, bis hin zu dem, was wir jetzt erleben. Aber die bittere Wahrheit der Geschichte ist, dass die großen Revolutionen immer dazu, wo es dann auf einmal buff frei war. Und jetzt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, 1789, was weiß ich, der Unterdrücker und der Unterdrückte sind sich in die Arme gefallen, weil sie den noch schlimmeren Unterdrücker, nämlich die Kirche und den Feudalherrn, los waren. Aber 5 Jahre später war der Fabrikherr eben wieder der Fabrikherr und der Arbeiter war der Arbeiter. Aber es gab so diese Euphorie. Davon lebt Frankreich noch heute. Davor haben auch sozusagen die französischen Herrschenden heute immer noch Angst. Wenn da in Frankreich die Leute auf die Straße gehen, dann fürchtet Sarkozy immer noch, dass der Königsmord kurz bevorsteht.
Es wird auch gerne gestreikt in Frankreich.
Es wird, ne, auch gerne, ja. Also
mit einer ganz anderen Werbe.
Da hat ein Volk es einmal sozusagen geschafft, die alte Herrschaft abzustreifen. Und das ist der Mythos dieser Nation. Und davon leben die immer noch. Ganz egal, wie schlimm die sozialen Verhältnisse da auch zwischendurch mal sein können oder auch immer noch sind. Oder
da muss man sich ja auch nur die französische Nationalhymne mal wieder übersetzen. Weiß man, warum man
jawohl
mit der Angst bekommen
die,
muss.
An die Laterne mit den Aristokraten, ja. Also die zähe, harte Arbeit von kompromissfähigen Sozialdemokraten, und man sagt es wirklich nicht gerne, weil es so uncool ist, die hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass bestimmte Sockel, juristische Sockel, soziale Sockel, eingezogen worden in diese Gesellschaft. Und ich sage gleich noch was dazu. Das sind natürlich jetzt nicht nur die sozialdemokratischen Politiker, sondern man muss sich sagen, wo zivilisatorischer Fortschritt, demokratischer Fortschritt wirklich dann zu Gesetz geworden ist, da hat es nur funktioniert, weil die Arbeiterklasse früher oder weil die Massenbewegungen so viel Druck ausüben konnten, so viel Drohpotenzial hatten, dass es zu realistischen Kompromissen kam. Ich gebe mal 2 Beispiele. Die Weimarer Republik, die erste Demokratie auf deutschem Boden, war nur möglich, weil es eine starke linke, linkssozialdemokratische bis kommunistische Bewegung gab, weil die Gewerkschaften stark waren. Und weil die Gewerkschaften keine Angst hatten, mit dem Generalstreik zu drohen. Und die Weimarer Verfassung ist das eine, aber der soziale Boden für die Weimarer Verfassung war die starke Arbeiterbewegung und ein Kompromiss, der im Grunde ausgehandelt wurde zwischen Herrn Stinnes als dem Sprecher des deutschen Großkapitals und Herrn Legin, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes war. Die haben sich geeinigt. Die Arbeiterbewegung hat gesagt, wir verzichten auf die Revolution, wir verzichten auf die Verstaatlichung und ihr gewährt uns das Arbeitsrecht. Das ist schon mal ein Fortschritt. Dann wurde das also in die Verfassung geschrieben und die Gesetze wurden gemacht. Das heißt, der soziale Kompromiss ist das Wichtige und auf den muss man sich verlassen können. Und wenn der von einer Seite gebrochen wird, und meistens wird er dann von der Kapitalseite gebrochen, dann wird's finster. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem man also erfahren hatte, oder auch die Erfahrung gemacht hat, dass das deutsche Großkapital nicht unwesentlich beteiligt war an der Machtergreifung Hitlers, gab es ähnliche Kompromisse auf einer sozialen Ebene, dass also Herr Adenauer und Böckler, komme jetzt nicht auf den Vornamen, also der Chef der deutschen Gewerkschaften, wollen wir mal kurz nachgucken, bevor wir weitermachen.
Am Vornamen liegt es nicht.
Dass die sich darauf einigten, wiederum
Hans Böckler Stiftung,
Hans Böckler Park, dass Adenauer und Hans Böckler im Grunde einen Zwei-Männer-Kompromiss geschlossen haben und der hieß, die Arbeiterbewegung verzichtet darauf, was ja in vielen deutschen Verfassungen nach dem Krieg schon stand, die Grundstoffindustrien zu verstaatlichen. Im Gegenzug kriegen wir die Mitbestimmung. Das sind die sozialen Kompromisse, die erkämpft werden und die nicht funktionieren, ohne dass beide Seiten ein starkes Drohpotenzial haben. Und im Augenblick haben wir die Situation, dass die Gewerkschaften schwach sind, dass die Situation krisenhaft ist, aber dass im Grunde die Arbeiterbewegung und die mit ihr verbundene politische Partei kein Drohpotenzial haben. Weil heute mit Streik drohen ist relativ witzlos.
Warum?
Es müsste schon ein Generalstreik sein.
Der ist schwer zu erzielen.
Und dann müsste man auch noch was vorhaben. Aber ich denke...
Was vorhaben?
Ja, was vorhaben in Richtung vielleicht doch nochmal der...
Revolution.
nicht Revolution, aber noch wieder ein paar Schritte in Richtung auf mehr Gleichheit und auf mehr Brüderlichkeit. Mhm. Also zum Beispiel, dass ich habe vorhin über Keynes gesprochen. Keynes hat in der letzten großen, John Maynard Keynes, der große bürgerliche, bildungsgebürgerte englische Ökonom, der jetzt wieder in aller Munde ist.
Ja, ja, da wird viel diskutiert, insbesondere der nach ihm benannte Keynesianismus.
Keynesianismus.
Ein Wort, was wahrscheinlich niemand richtig ausspricht, ich scheitere auch gerade dran.
Der heißt, wenn die Wirtschaft in der Krise ist, muss der Staat als Wirtschaftsmacht tätig werden und muss die Investitionen tätigen, damit die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt, um es mal ganz kurz zu sagen. Mhm. Der hat eben in der letzten großen Weltwirtschaftskrise, ich meine, es scheint ja relativ klar zu sein, dass wir uns auf eine Weltwirtschaftskrise hinbewegen im Augenblick, also in der von 1929, inmitten dieser Krise einen Vortrag gehalten, wo er gesagt hat, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich möchte jetzt nicht nur über die gegenwärtige Krise reden, sondern ich möchte über was Schönes reden. Dann kam auch eine Utopie, das ist im Grunde die aktuellste, finde ich, die aktuellste Utopie, über die wir heute verfügen. Und hat gesagt, in 2 bis 3 Generationen werden wir durch den Fortschritt der Technik so weit sein, dass die Menschen auch nur noch 4 Stunden am Tag, vielleicht sogar noch weniger arbeiten müssen.
Da sind wir dann wieder bei Thomas Morus.
Sozusagen. Da sind wir dann wieder bei Thomas Morus. Und in dem Rest der Zeit, und dann sagte Keynes allerdings, das wird dann schwierig, weil, ja, was soll man machen? Dann zitierte er vom Grabstein einer Putzfrau, den es in London gibt und der sehr berühmt ist, wo die Putzfrau sagt, ja, also irgendwann wird die Mühe ein Ende haben und dann werde ich nur noch sozusagen auf der Wolke sitzen und singen. Zitat Ende. Und dann sagt Keynes, das ist ja eine schöne Utopie. Das heißt ja auf Deutsch, wir müssen nicht mehr viel arbeiten. Wir können uns ansonsten den Tätigkeiten des besseren, schöneren und kulturellen Lebens widmen. Und dann sagt der Satz, aber wer von uns kann heute noch singen? Wir werden also wieder singen lernen müssen. Und sagt dann, das wird das größte Problem sein, wenn man einmal beschlossen hat, dass dieser Wahnsinnswachstum und die Gier und er als Bürger weiß, wovon er redet. Wenn das mal ein Ende hat, dann werden wir uns nochmal alle wieder so ein bisschen umerziehen müssen, um uns auf ein Leben, was nicht unter Konkurrenzdruck ständig steht, was nicht das Rattenrennen ist, um uns für ein solches Leben überhaupt wieder fähig zu machen. Und nun hat die deutsche Sozialdemokratie bis vor 15 Jahren so ein Zielpropagiert, was hieß die Kulturgesellschaft. Und das war im Grunde schon sowas. Und wenn man sich anguckt, der technische Fortschritt, auch wieder die Koppelung, technischer Fortschritt macht die sozialistische Gesellschaft möglich. Im 20. Jahrhundert hat sich die Jahresarbeitszeit eines normalen Arbeitnehmers ungefähr halbiert. Ungefähr halbiert. Nicht ganz, aber ungefähr. Das heißt, der technischer Fortschritt hat dafür gesorgt, dass für dieselbe Gütermenge oder für eine größere Gütermenge immer weniger gearbeitet werden musste. Und dieser Prozess ist irgendwie zum Stoppen gekommen. Und zwar ungefähr zwischen 1970, als die, nee, da ging es noch weiter. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als der Kommunismus zusammengebrochen ist. Und nun könnte man, wenn man auch nur ein bisschen gerne verschwörungstheoretisch denkt, könnte man sagen, in dem Augenblick, wo der schlimme Kommunismus weg war, der hat aber immer noch gedient als so ein kleiner Drohhammer im Hintergrund.
Aber
gegen die Kapitalisten, die es zu schlimm treiben.
Das andere Modell.
Ich meine, das ist auch eine Theorie, das findet man auch bei ganz seriösen und des Kommunismus, Sozialismus unverdächtigen Theoretikern, die sagen, solange diese Drohkulisse des Kommunismus da war, mussten die westlichen Kapitaleigner, Kapitalisten, Grundbesitzer ein bisschen mehr Zugeständnisse machen als sonst, weil die Angst immer noch da war, dass der Kommunismus ansteckt. Und seit diese Angst weg ist, und das haben wir ja auch erlebt in den letzten 18 Jahren, ist der Kapitalismus sozusagen aus dem Ruder gelaufen.
Und dreht richtig auf.
Und die Krise, er hat richtig aufgedreht und jetzt hat er beim Aufdrehen hat er irgendwie ein bisschen zu sehr aufgedreht. Und dann saß keiner mehr am Steuer und vielleicht gab es sogar keine Steuerkabine mehr vorne und jetzt ist er irgendwie gegen die Wand gefahren und die Zeiten der Krise, und deshalb bin ich auf Keynes gekommen, sind dann eben auch immer Zeiten, wo man drüber nachdenken kann, was man vielleicht grundsätzlich nochmal ändern könnte oder anders machen müsste.
Mit anderen Worten, jetzt ist wieder Zeit für Utopien.
Aber auf jeden Fall.
Na, da haben wir ja genau den richtigen Zeitpunkt gewählt hier für das Gespräch. Was heißt denn das jetzt? Also, okay, wir hatten also nun, gibt es diesen schönen Begriff des Turbokapitalismus, wo ja so diese Geschwindigkeit ganz gut, aber auch so die Kraft, die das entfalten kann, ganz gut wieder sich widerspiegelt. Man hatte auch den Eindruck, also ich hatte zumindest den Eindruck, also ich bin insofern schon sehr beruhigt gewesen, jetzt nach den Vorkommnissen der letzten Monate, dass mein Grundzweifel, den ich immer hatte, den ich aber jetzt so wissenschaftlich, also zumindest mit meinen wissenschaftlichen Kenntnissen nicht belegen konnte, so dass so diese Jagd nach dem ewigen Wachstum ja eigentlich nicht sein kann. Ja, also wie kann etwas ewig wachsen? Wie kann etwas leben, was die ganze Zeit wachsen will? Dann müsste es ja auch unendliche Nahrungsmittelvorkommen geben. Mhm. So, und die sehe ich, habe ich so nie gesehen. Ich habe mich also immer gefragt, woher nährt sich denn das Ganze? Und jetzt kommt diese Finanzkrise, ist jetzt auch das Wort des Jahres geworden, interessanterweise. Und das, was natürlich Insider schon immer gewusst haben, liegt jetzt eigentlich blank auf dem Tisch. Nämlich, dass wir quasi uns in ein System begeben haben, was voll ist mit Luft. Und diese Luft besteht im Wesentlichen aus Ideen und wie sagt man so schön an der Börse, da ist noch nicht eine Idee drin, ich komme jetzt nicht drauf.
An der Börse.
Na, ich sag's mal blumig, da ist noch Musik drin. Da kann man also da kann man sich noch was vorstellen, da geht noch was. Ja. Und solange wird immer weiter spekuliert und man baut eben diese unglaubliche Blase an Erwartungshaltung auf, die davon ausgeht, dass immer alles wächst, dass die Preise steigen, dass damit die Kredite halten. So. Und jetzt sind wir irgendwie an so einem Punkt angekommen, wo irgendwie alles explodiert. Und jetzt sind wir vielleicht wieder an diesem Punkt, wo man mal drüber nachdenken muss, wieder ein paar Schritte nach vorne zu gehen.
Ja, ich gehe erst nochmal einen Schritt zurück und sage, also was ist, im Grunde wissen wir seit 1970 ungefähr, Ende der 70er Jahre, da erschienen die ersten Club of Rome Berichte, da hat der amerikanische Präsident Carter einen Bericht über das Jahr 2000 sozusagen als Vorgriff veröffentlicht. Seit 38 Jahren wissen wir ungefähr, dass das Wachstum endlich ist, dass es endlich sein muss, weil die Rohstoffe dieser Erde endlich sind, weil die Energievorräte dieser Erde endlich sind, weil wir nicht sozusagen uns vorstellen können, dass wir mit mehr als 10 Milliarden Menschen, das haben wir nun bald erreicht, auf dieser Erde leben können. Das heißt, der Gedanke der Begrenzung ist aufgetaucht. Und der Gedanke der Begrenzung ist natürlich etwas, was dem Kapital, sag ich jetzt mal, nicht nur sehr fremd ist, sondern wo es sozusagen, den es fürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Weil was heißt Kapital? Kapital heißt Geld, was ich einsetze, um Produktionen zu ermöglichen, damit hinterher mehr Geld, damit sozusagen mehr Produkte entstehen, aus denen mehr Geld entsteht. Das mehr Geld muss wieder investiert werden. Sozusagen das Kapital stirbt, wenn es nicht ständig sich Welt aneignet, Welt einverleibt und immer neue Produkte herstellt. Das heißt, der Fortschritt des Kapitalismus ist immer auch ein Fortschritt an Weltverzehr. Und durch dieses Finanzkapital kann man sagen, hat sich daran nichts geändert, außer dass es noch viel schneller geworden ist. Der Finanzkapitalismus gekoppelt mit dem Computer sorgt einfach nur dafür, dass mehr Geld schneller dahin kommt, wo es sich schneller verwerten kann, indem es sich Rohstoff und Menschenarbeit einverleibt. So, und dieses System ist nun einerseits in seiner finanzkapitalistischen Blase da ist die Luft raus, wusch, da gehen so und so viel Billionen Geld einfach verbrannt worden. Aber das führt natürlich dazu, dass der ganze Wirtschaftskreislauf jetzt in Unordnung geraten ist. Und das gibt uns die Gelegenheit, denke ich, über die zweite Krise und über das Grundproblem dieser kapitalistischen Gesellschaft nachzudenken. Die zweite große Krise, die im Augenblick so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist die Klimakrise. Das heißt, Wachstum ist nicht nur krisenproduzierend, eine kapitalistische Wachstumsgesellschaft, sondern sie produziert auch die ganz große Krise zwischen uns und der Natur. Da ist im letzten Jahr sehr viel drüber geredet worden, das müssen wir vielleicht nicht alles wiederholen jetzt hier, aber diese große Krise, die heißt, wir müssen unsere Freiheit, auch unsere Freiheit des Wirtschaftens, an den Rahmenbedingungen an messen, unter denen diese Freiheit steht, und das ist nun mal die Naturgegebenheiten. Das heißt, wir müssen ja eine technologische und politische Vernunft etablieren, installieren, aufbauen, politische Institutionen aufbauen, die diese nun mal global gewordene Wirtschaftsordnung kontrolliert. Das heißt, was wir hier in Europa geschafft haben mit einem relativ vernünftigen Sozialstaat, der nicht nur dafür sorgt, dass wir kein vergiftetes Schweinefleisch essen und dass die Wälder sozusagen unkontrolliert abgeholzt werden, sondern auch, dass ein erträgliches Maß an Ungleichheit nur herrscht. Das heißt, ein bisschen Gleichheit und sozialer Frieden. Das muss global hergestellt werden, und wie das passiert, das wissen wir alle nicht. Da stehen wir ganz am Anfang. Insofern stehen wir am Anfang von sehr, 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 sehr spannenden Zeiten. Die spannenden Zeiten in der Weltgeschichte sind nicht immer die glücklichen für die Einzelnen, aber sie sind sehr spannend. Das heißt, es gibt da sehr viele Aufgaben. Im Grunde das, was die Utopisten vorgedacht haben, und in dem Sinne war auch so ein nüchterner Philosoph wie Kant ein Utopist, weil er gesagt hat, irgendwann werden wir eine Weltregierung haben müssen, die für den Weltfrieden sorgt. Und dass wir sowas wie eine Weltregierung haben müssen, um zum Beispiel das Klimaproblem in den Griff zu kriegen, das ist ja inzwischen sogar bei den Eliten ein Allgemeinplatz. Also im Grunde sind wir jetzt in der Situation, dass jeder weiß, was wir tun müssen, aber keiner die Kraft hat, es im Augenblick zu tun. Und jetzt komme ich nochmal auf die Utopie. Wachstum wie bisher ist nicht möglich. Die Erkenntnis setzt sich durch. Diejenigen, die wir jahrhundertelang ausgebeutet haben, also die ehemaligen Kolonien, ob das nun Afrika, China oder Lateinamerika ist, die brauchen noch Wachstum, damit sie halbwegs auf ein Niveau kommen, auf dem sie A, sich mit uns vergleichen können, das wollen sie, und B, auf ein politisches Niveau kommen, wo sie annähernd das Maß an geregelter Ungerechtigkeit, wie wir es bei uns haben, an erträglicher Ungerechtigkeit, an erträglicher Ungleichheit herstellen können. Und das können sie nur durch mehr materiellen Reichtum. Also die müssen noch wachsen. Aber wir in Amerika, in Europa, müssen eigentlich nicht mehr wachsen. Wir müssen nur das, was wir erarbeitet haben, mit sehr viel Überanstrengung, mit sehr viel Opfern, mit sehr viel Ausbeutung, wieder gerechter verteilen. Das heißt, wir haben ja, eins der großen utopischen Ziele war Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist im Grunde in den letzten, ja, ich will fast sagen 100 Jahren, kein Thema mehr gewesen, weil wir dieses fantastische Wachstum hatten. Die Ungleichheit ist nicht weggegangen, aber jeder hatte sozusagen innerhalb seines Lebens die Erfahrung, es wird immer mehr.
Aber
und deshalb wurde die Verteilungsfrage nicht gestellt.
Aber jetzt haben wir natürlich diesen schönen Begriff der Schere in der Gesellschaft, die ja, wie man so schön weiß, immer auseinandergeht.
Ja.
Da ist halt die Frage, ob da nicht an vielen Stellen der Bogen schon überspannt ist zwischen dem zu viel haben und dem relativ zu wenig haben.
Da könnte man jetzt groß drüber philosophieren, was ist zu viel und was ist zu wenig. Aber ich will es mal praktisch politisch sagen. Also man wird die Menschen, glaube ich, die Masse Mensch, klingt jetzt schlimm, aber die meisten Menschen, klingt etwas besser, die meisten Menschen wird man nicht dazu bringen, auf etwas zu verzichten, was sie haben. Das muss man aber vielleicht auch gar nicht. Also sozusagen meine Utopie wäre jetzt, dass man sagt, China, Indien und so weiter, die müssen auf einen Stand kommen, in dem keiner mehr hungert, in dem es sozusagen tendenziell auf ein westeuropäisches oder osteuropäisches Lebensniveau hingeht. Und das heißt, die werden weiterhin auch noch, ja, um es ganz verkürzt zu sagen, CO2 produzieren, schädliche Dinge tun, die eigentlich mit unserem Trägerplaneten nicht so richtig vereinbar sind. Wir müssen eigentlich nicht mehr wachsen. Aber wenn wir nicht mehr wachsen, wenn wir nicht jedes Jahr nochmal wieder 2% mehr materiellen Reichtum produzieren, dann müssen wir uns in unseren Gesellschaften Gedanken machen über diese Schere zwischen Arm und Reich. Das heißt, dann muss bei uns die Verteilungsfrage, die Gerechtigkeitsfrage neu gestellt werden. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, und da bin ich sozusagen, kann ich mich richtig klotzig auf die Autorität von dem großen Lord Keynes berufen, über den wir geredet haben. Ich kann mir vorstellen, dass diese Gesellschaft sagt, ja was, wir haben doch 1980, 1990, ist egal, haben wir doch nicht schlecht gelebt. Lass uns doch auf dem Niveau bleiben und die weiteren Fortschritte, die wir machen durch bessere Technik, die setzen wir nicht um in immer noch mehr Güter, sondern die setzen wir um in mehr freie Zeit, über die wir dann verfügen können. Das heißt, die Produktivität wird zu mehr freier Zeit und das ist die wahre Utopie. Weil mehr freie Zeit heißt auch Entschleunigung.
Aber dann müssen wir ja wieder singen lernen.
Dann müssen wir singen lernen. Ich habe neulich mal eine interessante Unterhaltung gehabt mit einem Großunternehmer im Solarbusiness. Und da haben wir auch über diese Frage geredet, was passiert denn mit einer Gesellschaft, die nicht mehr weiter wächst, sondern wo die Menschen viel, 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 viel Zeit haben. Und da sagte er, naja, also ist ein etwas barocker Mensch. Er sagte, wir werden Musik machen, poppen und die Oma streicheln. Und wenn ich mir das jetzt mal auf soziologisch übersetze, dann heißt das, eine Gesellschaft, deren Reichtumszuwächse mehr Zeit heißen, in denen werden die Menschen mehr kulturell sich selbst betätigen. Also sich sozusagen nicht nur MP3 einpfeifen, sondern was weiß ich, auf welchem Niveau auch immer, Gitarre, Geige, Trommel und Trompete spielen oder Theater spielen oder mehr lesen oder weiß der Teufel was, oder auf die Hohe Tatra wandern und dort Waldhorn blasen. Also einerseits kulturell, um es mal ganz ernst zu sagen, zweitens, was er mit Poppen meinte, mehr Zeit zu haben für Liebe und für das solidarische menschliche Miteinander und das sich kümmern, ob es die eigenen Kinder sind oder wer auch immer, die Freunde. Also mehr Zeit für das, wo uns allen die Zeit fehlt, also mir jedenfalls. Sich genug um die Menschen zu kümmern, mit denen man eigentlich gern zusammen ist, mit denen auch Sachen zusammen zu machen. Und drittens die Oma streicheln, das heißt die Auslagerungen, die in dieser produktiven Gesellschaft, dieser hyperproduktiven Gesellschaft passiert sind, dass wir diejenigen, die entweder zu jung sind oder zu alt sind oder zu krank sind oder zu irrsinnig sind, um den Produktivismus mitzufüttern, um produktiv zu sein, dass wir die auslagern in irgendwelche Asyle, Heime und sonst was. Und mit mehr Zeit hätten wir auf jeden Fall keine dumme Ausrede mehr, um uns nicht um unsere kranken Nachbarn und unsere Alzheimer-Eltern zu kümmern. Und dann könnte man sagen, das ist sozusagen der schöne Marx-Spruch über die Utopie, der sagt, im Kommunismus oder im Sozialismus wird es das ökonomische Problem nicht mehr geben, aber menschliche Probleme wird es weitergeben. Aber dann fängt sozusagen die menschliche Gesellschaft erst an. Das menschliche Problem, ob ich mit meiner kranken Mutter mich beschäftigen will, das menschliche Problem, wie ich mit meiner Eifersucht und meinem Dreiecksverhältnis umgehe, das menschliche Problem, wie ich meine Kinder erziehe. Aber die große ökonomische Keule, die hätten wir dann in den Schrank gestellt.
Aber ist es nicht so, ich meine, ich hätte jetzt so mit ein paar Stunden mehr pro Tag wenig Probleme. Ich glaube, ich könnte das ganz gut. Trotzdem würde ich, glaube ich, nicht so viel singen, sondern ich würde, naja gut, vielleicht im weiteren Sinne würde ich es vielleicht schon tun.
Ja, singen aber, ist ja eine Metapher für alles
ja,
möglich.
Ja, ist klar.
Ne?
Ja, man drückt sich eben aus, aber irgendwann langweilt das ja auch. Aber gerade bei dieser Putzfrau, die ja nun da gerade ins Feld geführt wurde, da bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht nach einer Weile auf ihrer Wolke nicht irgendwann wieder anfangen würde zu putzen. Weil sich die Leute doch so sehr über die Arbeit definieren.
Ja, das heißt
also ich
ja,
meine, ich empfinde, ja. Ich habe immer so Arbeit, immer so, ja, wenn mich einer fragt, so was ich denn, ich arbeite viel mit dem Computer. Sagen wir mal, ich beschäftige mich viel mit dem Computer. Dann bin ich halt irgendwie online und irgendjemand ruft mich an und dann sage ich, ja, ich bin halt noch am Rechner. So, ach, du arbeitest noch. Mhm. So, nee,
Ich bin am Rechner.
Ich arbeite nicht. Ja. Denn ich will eigentlich gar nicht arbeiten. Weil ich finde, arbeiten ist immer so die Definition von etwas, was man eigentlich nicht machen will. Trotzdem stelle ich fest, dass bei den meisten Leuten Arbeit tatsächlich extrem wichtig zu sein scheint, um überhaupt den Lebensinhalt zu definieren. Diese Selbstdefinition über den Beruf, über das Gelernte, über das Ausgeübte, aber auch sozusagen, um eine Skala zu haben, um den eigenen Beitrag zur Gesellschaft vielleicht auch daran abzuzeichnen. Also von daher ist die Arbeit ja sehr verwurzelt. Wenn man jetzt hingeht mit einer Utopie und sagt, ja Leute, ihr müsst bald alle nicht mehr arbeiten, dann weiß ich nicht, ob die wirklich alle anfangen würden zu singen.
Also,
oder ob die sich total durchdrehen.
Also wenn jetzt der Eindruck entstanden ist, ich hätte gemeint, wir müssen nicht mehr arbeiten, dann können wir im Grunde unser ganzes Gespräch jetzt durchstreichen. Weil ich habe ja immer gesagt, diese Utopien beruhen sehr wesentlich darauf, und zwar von Thomas Morus bis Marx und drüber hinaus und Keynes, dass natürlich alle arbeiten. Dass alle arbeiten, aber dass die Arbeit, sagen wir mal, befreit ist. Das System der Arbeit ist befreit vom Kapitalismus, das heißt befreit vom Zwang zum ständigen Wachstum, zur ständigen Innovation. Und die Menschen können wirklich arbeiten. Und Arbeit in dem Sinne, in dem sie es eben genannt haben, nämlich also Selbstverwirklichung, Beitrag zur Gesellschaft, immer klüger werden. Man wird ja auch durch Arbeit immer klüger, weil Arbeit heißt, ich eigne mir ein Stück Welt an. Ob ich jetzt eine Geige baue oder ob ich einen Computer konstruiere oder ob ich mit Hilfe des Computers irgendwelche neuen Sachen erfinde. Das ist ja alles Veränderung der Welt, Weltaneignung, Produktivität, und insofern hat das sehr viel mit meinem Charakter, meiner Seele, dem, was ich will und so weiter zu tun. Aber diese Definition von Arbeit, ich meine, da gibt es auch Schwierigkeiten, wenn wir das jetzt versuchen zu beziehen auf den berühmten Burgerbrater, auf die berühmte Kassiererin an der Aldi-Kasse, wo man sagen könnte, die ist technologisch sowieso überflüssig, weil die Leute können das im Korb tun und scannen demnächst, dann ist da keiner mehr nötig. Im Augenblick ist der Scanner nur teurer als sie und deshalb sitzt die arme Frau da noch. Aber auch für viele, 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 viele andere Arbeiten. Richard Sennett hat dieses Buch geschrieben über den flexiblen Menschen, wo er sagt, die Leute, die arbeiten ja gar nicht mehr. Da ist er auf jemanden gestoßen, der in der Bäckerei gearbeitet hat und gesagt, ach, sie backen, sie sind Bäcker. Sagt er, nein, ich bin nicht Bäcker. Ich habe hier, bediene hier eine Software und einen Gerät. Ich habe das sozusagen vor 2 Jahren habe ich das in der Schuhfabrik gemacht und in 3 Jahren kann ich es, was weiß ich, bei der Herstellung von Büchern machen. Aber im Grunde bin ich immer hier nur
Backautomat
bediene ich so eine Benutzeroberfläche. Aber ich, das ist irgendwie eben eine Tätigkeit, aber doch keine Arbeit mehr. Sie haben das schöne Wort Beruf genannt eben. Ich meine, wo gibt's dann noch Berufe, wo man sagen kann, dass einer über 5, über 10, über 7 Jahre sich erstens berufen fühlt und zweitens über 7 Jahre etwas lernen muss, wo man dann sagen kann, ja, das kann jetzt nicht jeder gleich, da brauchen wir den Mann. Ich meine, das ist ja die große Tragödie der Computerrevolution, wo man sagen muss, muss ich mir eine Geschichte erzählen. Ich habe einen kennengelernt, der hat in einem Fraunhofer-Institut, also im Forschungsinstitut, haben die eine höchst komplizierte Software entwickelt für das Brennen von, Entschuldigung, es ging wirklich um Kloschüsseln. Und der hat mir dann erklärt, der Beruf des Brennmeisters ist ein, wo man denkt, Kloschüssel ist ein völlig alltägliches Ding, die werden irgendwie zusammengepresst. Nein, nein, die Keramikformen sind so unregelmäßig, dass man das Granulat da auf eine sehr bestimmte Weise reintun muss und fester oder weniger festdrücken. Und das hängt auch noch vom Luftdruck ab und von der Raumtemperatur und sonst was. Also ein Beruf, wo man eigentlich 15 Jahre braucht, bis man Meister ist, weil man es dann sozusagen in den Fingerspitzen hat. Und jetzt haben die eine hyperkomplexe Software entwickelt, die dazu geführt hat, dass man diesen Prozess automatisieren kann. Das heißt, dass man den Meister nicht mehr will. Jetzt kann man sagen, okay, ist nicht weiter schlimm, für den Mann ja, aber stirbt ein Beruf aus. Aber die Tatsache, dass jetzt solche Fähigkeiten, und dasselbe gilt für Architekten und alle Berufe, die mit Erfahrung sehr viel zu tun haben, dass das jetzt Software ist, ist natürlich im Grunde eine Enteignung der Menschen. Das heißt, die Fähigkeiten kleben nicht mehr, sind nicht mehr personengebunden. Und wenn ich über eine Person, an meine Person gebundene Fähigkeit verfüge, bin ich in gewisser Weise auch nicht austauschbar. Dann kann man mit mir auch nicht alles machen. Dann kann man auf mich auch nicht ohne weiteres verzichten. Und das war ja immer die große, wir haben vorhin drüber gesprochen, die Verweigerungsmacht der Arbeiter. Man brauchte sie eben. Aber in dem Maße, in dem ganz viel von diesem Menschheitswissen in Software oder in Automaten gewandert ist, hat die Mehrheit der Menschen einfach keine materielle Macht mehr. Auf die kommt's einfach nicht mehr an. Das hat Marx alles vorausgesehen und hat gesagt, ja, das ist ja schön, technischer Fortschritt, aber wenn wir diesen technischen Fortschritt jetzt nicht daran binden, dass die Menschen dann, wo sie schon in gewisser Weise verzichtbar sind, über das Ganze bestimmen, als politische Individuen, als Menschen, denen dieser Prozess gehört, Gemeineigentum, dann zerfällt die Menschheit irgendwann in ein paar technologische und politische Machthaber und eine unterschiedslose Masse armer Teufel, denen keiner mehr helfen kann. Und insofern, denke ich, wird die Demokratie immer notwendiger, je weiter die Technologie sich entwickelt. Weil wir das, was wir an beruflicher Macht verlieren, müssen wir durch politische Einflussmöglichkeit kompensieren, weil wir sonst immer einflussloser, immer lurchmäßiger, immer unbedeutender.
Ich glaube allerdings, dass dieser, wie soll ich sagen, fehlende Bedarf zur Qualifikation, weil man ja jetzt Computer hat, ich glaube, das ist auch so eine Phase, weil man natürlich auch merkt, dass man von einer, wie soll ich sagen, von seinen Qualitätsstandards heruntergeht, die sich irgendwann so sehr absenken werden, dass man feststellt, dass man da auch schon wieder in eine kleine Qualitätskrise kommt. Ich sag nur, falsch geschriebene Sätze in Zeitungen, ja, das
die merkt doch keiner mehr.
Ich merke das. Also ich bin es gewohnt gewesen vor 20 Jahren, dass in einer Zeitung die Sätze richtig geschrieben sind. Ich weiß nicht, ob sie immer, die waren mit der Garantie nicht immer alle richtig geschrieben, aber Fehler waren selten. Wenn man mal einen gefunden hat, dann konnte man da einen Brief schreiben und dann hatte man einen Punkt. So. Und jetzt, insbesondere im Zeitalter der Online-Kommunikation, es mag vielleicht nicht die große Rolle spielen.
Es hängt aber nicht am Computer, sondern es hängt daran, dass diese Firmen, die sozusagen ihre Renditen auch auf 20% steigern müssen, den Beruf des Korrektors abgeschafft haben.
Klar. Ja? Genau. Und aber auch, ja, vor allem daran lag es. Ja. Gut, aber der Punkt ist, wann durchschlägt man quasi eine Qualitätsgrenze, wo das Produkt dann nicht mehr akzeptabel wird. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt nur, indem man alles wegkürzt und nur noch mit Computern macht, dass es dann automatisch immer besser und toller wird und beliebig Akzeptanz finden wird.
Nee, das nicht. Also das hängt ja nicht, wie gut es wird, das hängt nicht. Das hängt von gesellschaftlichen Größen ab. Also natürlich kann ich mit dem Computer und mit einem Automaten sehr vieles sehr genauer, sehr präziser und auch sehr viel qualitätsvoller machen. Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wie sozusagen.
Man muss es halt lernen. Ja, man muss halt lernen. Ich will das jetzt auch nicht so sehr vertiefen. Ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass diese Berufe sind natürlich auch im Wandel. Ich habe jetzt gerade noch so einen Bericht, ich glaube auf Spiegel Online war das, wo auch über ausgestorbene Berufe berichtet wurde. Und da wurden dann exemplarisch als erstes genannt die Tätigkeit eines Fahrtrichtungsanzeigers auf einem Bahnhof, wo man dann so Pfeile und Schilder irgendwie aufhängt. Klar. Mhm. Da denkt man sich auch, warum gab es sowas überhaupt erst? Ja, klar gab es den Bedarf, die Fahrtrichtung anzuzeigen und eben nicht die entsprechende Automatisierung. Also gab es für eine kurze Zeit diesen Beruf, dann ist er wieder weg, Gott sei Dank. Eine andere Tätigkeit war die Tätigkeit, wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es das gab, des Gasriechers.
Ja, jemand, der undichte Gasleitung, ja.
Genau, der einfach die ganze Zeit durch die Stadt lief und nach undichten Gasleitungen gesucht hat. Und das sind halt auch alles so Sachen, die immer wieder die Zeit hervorbringt und dann eben auch wieder einstampft. Naja,
das aber ich möchte jetzt... ich glaube, was man immer festklopfen möchte, ist, dass diese Utopien immer heißen, unsere Fähigkeiten zur Arbeit immer weiter zu entwickeln, immer besser zu entwickeln und jedem die Möglichkeit zu geben, einen sinnvollen und einen qualitätsvollen Beruf, in dem er sich selbst, den er will, den er frei wählt und in dem er seine eigenen Qualitätsmaßstäbe tendenziell bis ins Unendliche seiner individuellen Bemeisterung steigern kann. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei allen, sage ich jetzt mal, linken Utopien, die nie sich auf Schlaraffenland richteten, weil, ich meine, dann wäre das Ziel der Utopie, dass wir alle wieder zu Quallen werden, die mehr oder weniger, das ist ja diese schwarze Utopie der schönen neuen Gesellschaft bei Huxley, wo im Grunde nur noch, das ist eine Utopie für kleine, dicke Männer mit Brille, ja. Also da ist die Perfektionsidee, dass nicht nur die Menschheit insgesamt immer friedlicher und immer reicher und immer, was weiß ich.
Huxley, schöne neue Welt.
Ja, schöne neue Welt. Mhm. Sondern dass jeder Einzelne, dass Utopie auch heißt, jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, bis an die Grenze dessen, was er für seine Möglichkeiten hält, zu gehen. Das ist natürlich ganz wichtig und da spielt Arbeit eine kolossal wichtige Rolle. Und eine der größten Tragödien, die zurzeit hier stattfinden, ist, dass wir so und so viele Millionen junger Menschen noch nicht mehr die Möglichkeit geben, sich etwas auszusuchen, in dem sie gut werden wollen. also diese 20%, die aus der Schule kommen, die sozusagen tendenziell noch nicht mal in der Lage sind, Stellenanzeigen zu lesen, dass also dieses von Staats wegen betriebene verkommen lassen von ganzen Generationen, die unterhalb dessen bleiben, was für einen Menschen, kann man es mal groß hochhängen, für einen Menschen auf dieser Erde als oder in dieser Gesellschaft als Möglichkeit des Lebens da ist, die überhaupt noch nicht mal eine Ahnung davon bekommen. Das ist das Schlimme. Und seit 20 Jahren wird darüber geredet, und jetzt neuerdings mit diesem ganzen PISA-Terror, wird darüber geredet, dass wir, dass das Hauptanforderung der nächsten Generation sein wird oder der nächsten Jahre, mehr Bildung für alle, bessere Bildung für alle, aber an den Etats hat sich nichts getan, trotz all dieses Geredes. Und dass da weder die Eltern, noch die Schüler, noch die Studenten hier gelegentlich mal so kräftig auf den Busch klopfen, dass die politische Klasse Angst davor bekommt, das ist für mich eines der großen Rätsel. Das zeigt aber auch vielleicht schon, wie stark die Ersatzgifte geworden sind, mit denen wir so ruhig gestellt werden.
Das bringt mich dann auch zum letzten Punkt, den ich so ausgehend von der Vollutopie der frühen Zeiten.
Vollutopie ist ein schönes Wort. Sie sind ja vollutopisch, Mann.
Ja, bis hin, sagen wir mal, zu den aktuellen Realitäten, aber den Bedarf an einer, wie soll ich sagen, Neueinspeisung von utopischem Material in die Gesellschaft gekommen sind. Wir haben ja festgestellt, jetzt Finanzkrisen, wir haben ja auch schon gesagt, ja, jetzt ist ja eigentlich wieder nötig, dass mal was getan wird. Was ist denn nötig und was vor allem, was kann man machen? Es fiel die Forderung nach, wir brauchen, also es gibt derzeit keine Organisation, die sich richtig einsetzt, die, sagen wir mal, einerseits Weltregierung, Weltabstimmung macht. Das ist natürlich ein großes Ding. Frage ist immer, was kann man sozusagen im Kleinen machen? Was können wir als Empfehlung rausgeben, um sozusagen auch heute den Realutopien Vorschub zu leisten? Was ist auch jetzt die Gelegenheit der Zeit?
Also der Witz ist dabei, glaube ich, dass man sich immer noch, ich meine, Sie stöbern ja öfter als ich im Internet rum und wissen da wahrscheinlich sogar mehr als ich drüber. Was immer man sich vorstellt, was unsere Gesellschaft braucht an Basisorganisation jetzt, ob es jetzt um die Versorgung von unbeweglichen älteren Menschen geht, ob es um die Organisation von Wissensaneignung, also jetzt vom Kapitalkurs bis zur bis zur Psychotiker-Selbsthilfegruppe geht, die sich gegenseitig etwas erarbeiten, um sich selbst zu helfen. Ob es um Naturschutz, Ökologie geht, was wiederum von der besseren Wärmedämmung geht bis zum Krötentunnel oder so. Also diese ganze es gibt auf allen diesen Problemgebieten unserer Gesellschaft unendlich viele kleine Organisationen und Initiativen, die teilweise über Internet vernetzt sind, teilweise vor sich hin arbeiten, sehr sinnvoll und keiner weiß es. Die verhindern, dass irgendwo, ein Wäldchen zubetoniert wird oder die irgendwo in Selbsthilfearbeit einen Spielplatz bauen oder in Neukölln, habe ich gerade gehört, freie Flächen besetzen und Gemeindegärten, Community Gardens, also irgendwelche Gemüsegärten dahin bauen und dann Suppen draus kochen für die Obdachlosen oder was. Es gibt sozusagen auf diesem Gebiet des sogenannten, ich hasse das Wort, bürgerschaftlichen Engagements. Ich hasse es deshalb, weil es immer so gesagt wird, also wenn wir das haben, dann haben wir alles geschafft, dann haben wir eben auch nichts geschafft. Da gibt es ganz, ganz viel. Was fehlt? Es fehlen die großen Organisationen, die diese Bereitschaft der Menschen, gemeinschaftlicher, gerechter und friedlicher zu leben, bündeln, sodass wir an die großen Strukturen rangehen können. Und das heißt, die Kontrolle, ein bisschen zur Kontrolle der Finanzmärkte, Kontrolle der globalen Wirtschaft, also die große Politik. Dazwischen fehlt es. Das heißt, das eigentliche politische Desiderat wäre, dass wieder mehr Menschen Lust daran finden, Einfluss zu kriegen auf das, was so die große Politik heißt. Und dass sie es als eine Zumutung und als eine Unverschämtheit und auch als eine Minderung des eigenen Lebens empfinden, dass sie daran nicht teilhaben können. Etwas weniger abstrakt. Als die Gesellschaft hier zum letzten Mal groß in Bewegung war, also in den 60er Jahren, als Mords was passiert ist, sind gleichzeitig haben sich die Mitgliederzahlen der SPD verdoppelt innerhalb von 2-3 Jahren. Und das hat dazu geführt, dass die SPD ein paar Jahre lang eine andere Politik gemacht hat, weil sie andere Mitglieder hatte. Das heißt, ich glaube, dass ganz, ganz viel von dem, was auf der Ebene von Bürgerinitiativen passiert, auch weiter passieren wird, weil Menschen sich einfach aufgefordert fühlen davon, wenn nebenan jemand hungert oder ein Baby schreit oder kein anständiger Spielplatz da ist oder was auch immer an Problemen man sich da denken mag. Aber die Umsetzung in Politik, das heißt die Umsetzung in die Kontrolle der ökonomischen Herrschaft, die über uns verhängt ist, das ist nötig. Und da hat im Augenblick keiner Lust, weil da alle ein bisschen resigniert haben. Und wenn das weitergeht, dann fürchte ich allerdings, wird es immer schlimmer kommen.
Und hat man denn Grund zu resignieren?
Man hat, glaube ich, nur einen Grund zu resignieren, wenn man ein Utopist im schlechten Sinne ist. Nämlich, dass man meint, die Tatsache, dass man sich etwas anders denken kann, die führt quasi von selbst dazu, dass es auch anders wird. Mich hat heute Vormittag einer angerufen, ein Staatssekretär aus dem Umweltschutzamt, der mir die Ohren voll gejammert hat und gesagt hat, mein Gott, und jetzt habe ich doch vor 20 Jahren, habe ich das doch schon geschrieben, von dem grünen New Deal, den man machen könnte, der darin bestehen, es schlagen ja auch viele vor jetzt wieder, dass die Länder des Nordens eben dafür sorgen, dass die im Süden ein Energiesystem kriegen, das den Globus uns nicht um die Ohren fliegen lässt. Das habe ich doch schon vor 20 Jahren geschrieben, da konnte ich nur sagen, also lieber sowieso, mit Schreiben bringst du es nicht. Sondern wenn du im Parlament gelegentlich deinen eigenen Platz riskierend mal das Maul aufmachen würdest und alle Leute im Parlament, da sitzen nämlich ganz viele, die anders denken als die Regierung, nur die sagen es nicht mehr, dass die da einen kleinen Aufstand machen würden, dann würdest du der Sache mehr dienen, als wenn du jetzt noch einen Artikel für die Zeit oder für irgendein anderes Organ schreiben würdest. Das heißt, schlecht utopisch sind Leute, die meinen, durchs Andersdenken, also die Idealisten in dem Sinne des Wortes, sie meinen, es reicht, wenn man die richtigen Gedanken einfach mal ab und zu sagt. Nee, der schlimmste Moment in meinem Journalistenleben war, als ich mal einen Soziologen, einen aus Deutschland 33 emigrieren müssenden Soziologen in Amerika besuchte und der fragte mich, wieso sind Sie eigentlich Soziologe geworden oder journalistisch? Und da habe ich irgendwie dumm, wie ich damals war, gesagt, naja, weil ich die Welt verändern will. Und da hat er mich ausgelacht und hat gesagt, das ist völlig falsch, haben Sie einen völlig falschen Beruf gewählt. Wissen Sie, junger Mann, wenn Sie die Welt verändern wollen, dann müssen Sie in eine politische Partei gehen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass Sie eine Mehrheit kriegen und dann müssen Sie Ihre Macht in dem Sinne dessen, was Sie verwirklichen wollen, ausüben. Das hat mich so erschreckt, dass ich 4 Tonbänder aufgenommen habe mit dem Mann. Ich musste ein Interview mit ihm machen und als ich nach Hause kam, waren alle 4 leer, weil ich 4-mal statt auf Record auf Play gedrückt hatte, weil der mich offensichtlich so auf der falschen Ebene erwischt hatte, dass ich gleich 4 Fehlleistungen hintereinander produziert habe.
Hat er recht gehabt?
Natürlich hat er recht gehabt.
Das heißt, die Aufforderung geht eigentlich in eine klare Richtung, man muss sich einmischen.
Ja, oder Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und man kann es im Kleinen tun, dann hat man schon was Kleines Gutes getan. Aber wenn man den Anspruch hat, dass zum eigenen Leben auch die Gesellschaft dazugehört, dass man auch ein gesellschaftlicher politischer Mensch sein will, dann muss man sich einmischen in diesen unangenehmen Institutionen, die Parteien heißen.
Sonst kann man sich nicht beschweren.
Das auf jeden Fall nicht. Dann kann man nur jammern und meckern. Und wer möchte denn ein jammernder, meckernder alter Mann oder ein jammernder, meckernder alte Frau werden? Nö.
Ja, von der Utopie zum Engagement. Ich denke, wir sind jetzt hier an einem schönen Punkt angekommen, wo wir das Ganze auch zu Ende führen können. Ich sage schon mal Dankeschön, Matthias Greffrath. Sehr interessante Ausführungen. Ja, und das war's. Die dritte Ausgabe von Die Gesellschafter. Der Podcast, der hier noch eine Weile weitergehen wird, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, wenn wir neue Sendungen veröffentlichen. Und wir hoffen natürlich, dass wir hier auch munter springen können zwischen der Metaebene und den konkreten Gesprächen, auch mit den Leuten, die sich auch schon jetzt versuchen, konkret in bestimmten Projekten und Dingen zu engagieren. wie sehr das nötig ist und wie viel Chance auch immer mal wieder einen Fünftelschritt voranzukommen, das hat, haben wir jetzt auch schön beleuchten können. Ja, ich würde sagen, dann sagen wir schön ordentlich Tschüss zu den Hörern.
Ja,
nochmal vielen Dank und ja, bis bald bei Die Gesellschafter.